begreifen, das Allerwichtigste. Und das hängt damit zusammen, dass die Gegenwart Gottes nur durch Glauben erfahren werden kann und wir aufgewachsen sind und immer noch stark geprägt sind, obwohl wir jetzt Kinder Gottes sind, von einer Atmosphäre des Unglaubens. Und mehr die Dinge um uns herum uns beeinflussen, als die Dinge, die eigentlich jetzt den Vorrang haben, nämlich die Dinge des Himmels, die Dinge des Geistes. Und es braucht eine Zeit, bis Bahn gemacht wird für den Heiligen Geist, immer stärker uns die himmlischen Realitäten, die Dinge, die die Bibel beschreibt, real zu machen und das wirklich zu sehen und für wichtig zu halten und zu glauben, das ist ja auch für mich und ich habe ein Recht und es ist der Wille Gottes, dass ich in diese wunderbaren Dinge hineinkomme und dass ich Gott wirklich persönlich erlebe, nicht nur von ihm höre, nicht nur an ihn glaube, sondern ihn erlebe. Wir müssen uns herausarbeiten aus einer jahrhundertealten Kultur, einer frommen religiösen Kultur, bei der es höchst verdächtig war, Gefühle zu haben in der Begegnung mit Gott. Das ist die Kultur, in der wir so aufgewachsen sind. Sogar wenn wir keine christlichen Wurzeln haben und einfach aus der Welt kommen, diese Dinge sind da und sie beeinflussen uns. Und es braucht einen Prozess und wir müssen einen Weg gehen, bis wir diese Prägung hinter uns lassen und wir gelernt haben, Raum zu machen und dass Gott uns stärker prägen kann als unsere Kultur und unsere Umgebung und das, was wir gelernt und gesehen haben von anderen Menschen. Und das, was ich heute Morgen jetzt noch so auf dem Herzen habe, aus dem Wort Gottes euch zu lehren, das wird uns helfen, diese Dinge besser zu verstehen und das wird uns vor allen Dingen helfen, wirklich zu sehen, was ist mein Teil an der Sache? Was sind die praktischen Schritte, die Gott mir anbietet und die Gott eigentlich von mir möchte, damit in meinem Leben Raum gemacht wird für Gott? Jesus sagt, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Diese Aussage beinhaltet, dass es möglich ist, Kind Gottes zu sein und herauszugehen aus der Liebe Gottes. Sonst würde er doch nicht sagen, bleibt in meiner Liebe. Wenn wir automatisch, Kraft der Tatsache, dass wir von Neuem geboren sind, wir sind Kinder Gottes, wir gehören jetzt zur Familie Gottes, einfach automatisch bleiben in der Liebe Gottes. Dann warum sagt Jesus, bleibt, bleibt, bleibt in meiner Liebe. Und Paulus sagt von den Galatern zum Beispiel, die wieder zurückgefallen sind aus dem Glauben, wo sie ihr ganzes Vertrauen auf das Werk des Kreuzes gesetzt haben, sie fallen wieder zurück und setzen ihr Vertrauen auf ihre eigenen Werke, setzen ihr Vertrauen darauf, dass sie irgendwelche selbstgemachten menschlichen Regeln erfüllen, irgendwelche Feste, irgendwelche Rituale, irgendwelche Dinge, die Gott überhaupt nicht geboten hat. Und darauf setzen sie ihr Vertrauen. Und Paulus sagt, wenn ihr durch Werke gerecht werden wollt, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Ein Kind Gottes kann aus der Gnade fallen. Das heißt nicht, dass es notwendigerweise verloren geht. Es bedeutet einfach nur, der Strom des Lebens, der Strom der Ermutigung, diese wohltuende, aufbauende, belebende und kraftgebende Gegenwart Gottes hört auf, bei uns anzukommen. Gott hat sie nicht verändert, aber wir haben uns verändert. Wir haben uns herausbegeben aus dem Bereich, wo Gott wirkt. Das ist ein Bereich, wo sein Schutz ist und wo sein Dienst ist. Und aus diesem Bereich können wir sehr wohl, wenn wir nicht gelehrt sind, wenn wir nicht im Glauben leben, wenn wir auf menschliche Weisheit hören, wir können aus diesem Bereich herausgehen. Wir sollen das nicht. Und Jesus sagt, bleibt, bleibt in meiner Liebe. Und er vergleicht uns mit diesem Bild von Weinstock und Rebe. Da fließt ein Leben, eine Kraft durch den Weinstock und fließt hinein in die Rebe, solange wie die Rebe verbunden ist. Und darum kann die Rebe wachsen und kann dann schließlich zu dieser angenehmen, wohltuenden Frucht werden. Nur in der Verbindung Verbindung mit Jesus können wir Frucht bringen, sowohl was unser eigenes Leben, unsere Umgestaltung angeht, in das Bild Jesu, als auch Frucht im Reich Gottes, dass wir andere mit Gott in Berührung bringen und dass wir anderen einfach helfen, die Gegenwart Gottes zu schmecken, zu sehen und dann von daher dann weiterzugehen mit Gott. Und wenn man so die christliche Landschaft anschaut, dann sieht man, da ist so viel Vertrauen auf Methoden, auf Techniken, auf Strategien, auf Erfolgsrezepte, die man von irgendwo importiert. Und es braucht immer ein paar Jahre, bis man merkt, die funktionieren nicht, weil man immer nur die äußerlichen Dinge übernimmt, aber niemals in das hineingeht, was die Leute durchgemacht haben, bevor Gott sie dann wirklich fruchtbar gemacht hat. Und es sind dann nie die äußeren Dinge, es ist nie die Art, wie der Gottesdienst gemacht wird, die Lieder, die gesungen werden oder irgendetwas, sondern es sind die Prozesse, durch die Gott Menschen geführt hat. Und wir sehen nur das Äußerliche und denken, ja, wenn wir jetzt unsere Gottesdienste so machen, wenn wir die Gemeinde so strukturieren, dann wird es etwas werden. Aber das Einzige, was Leben schafft, ist die Gegenwart Gottes. Das ist das Einzige. Das Einzige, was Menschen verändert, das, was uns unterscheidet von allem anderen. Mose sagt das zu Gott, das ist doch, woran wir unterschieden werden von allen anderen Völkern, dass du mit uns bist. Die Gegenwart Gottes. Und der Heilige Geist betont das. Und die soll wieder kommen in unsere Mitte. Und die soll zunehmen und die soll unbegrenzt und ungehindert wieder sich entfalten dürfen. Gott hat ein großes Problem. Er darf in seinem eigenen Haus nicht sein, der er gerne ist. Aber das wird sich ändern. Er sucht Menschen. Er klopft an und er sagt, darf ich in deinem Leben beginnen, die Ketten zu sprengen? Darf ich beginnen, die menschengemachten Dinge, die da um dich herum gebaut worden sind, wegzunehmen und dich in das hineinzuführen, wofür du wirklich gemacht bist? Und diese Menschen werden sich finden. Und wenn diese Menschen zusammenkommen, da wird Raum sein für Gott. Weil es nicht nach Menschenordnung geht, nicht nach Menschengeboten, nicht nach frommen Satzungen, nach so müssen wir das tun und so haben wir das gelernt, sondern der Heilige Geist wird wirklich Vorfahrt bekommen. Und es beginnt bei mir, es beginnt bei dir. Es beginnt nicht damit, dass wir irgendwas verändern, sondern dass wir Raum machen, dass Gott Gelegenheit bekommt, an unserem Herzen zu arbeiten. Und ich will heute Morgen darüber sprechen, wie wir Menschen anleiten können, wir reden ja über Jüngerschaft hier diese ganzen Tage, wie wir Menschen anleiten können, und das ist eigentlich das allererste, was wir ihnen beibringen müssen, wie verbringen sie eine Zeit mit Gott, die wirklich Resultate hervorbringt, wo sie wirklich in Berührung kommen mit Gott, wo sie Raum machen, dass Gott in ihnen sein Werk tun kann. Wir können nicht und wir müssen das gar nicht erst versuchen, Menschen verändern. Der Einzige, der das tun kann, ist Gott selbst. Es gibt keine menschlichen Methoden, es gibt keine Techniken, keine Seelsorgetricks, wie man Menschen in das Bild Christi hineinbringt. Das gibt es nicht. Aber es gibt das Leben des Heiligen Geistes. Und wenn der nur ungehindert sein Werk tun darf, dann formt er Menschen um. Und diese Begegnung mit Gott, die nicht einmalig sein soll, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder, das ist der Motor für den christlichen Dienst. Nicht Pflichterfüllung, nicht ein Drängen und Schieben, sondern der Heilige Geist zeigt uns Gott und lässt uns Gott schmecken, lässt uns Gott erleben, und Dienst ist Ausdruck unserer Dankbarkeit, ist eine Reaktion auf das, was wir von Gott bekommen haben. Dienst ist niemals ein Mittel, um von Gott etwas zu bekommen. Dienst ist niemals ein Mittel, um von Menschen etwas zu bekommen. Und da braucht es ein tiefes Werk an unseren Herzen, dass unsere Motive geläutert werden. Und manche Reich Gottes Arbeit wird gemacht aus einem Herzen, das noch nicht durch diese Prozesse gegangen ist. Und es geht darum, eigentlich im Namen des Dienstes von Menschen etwas zu holen und etwas zu wollen. Und darauf ist kein Segen. Und das wird Spannungen bringen, schlussendlich starke Erschütterungen und Spaltungen. Und es wird eine Menge Dinge geben, die nicht göttlich sind. So, wir erklären diesen Menschen, die wir anleiten, diesen Neubekehrten, deine erste und wichtigste und größte Sache ist, du wirst jetzt jeden Tag Zeit haben mit Gott. Es muss nicht viel sein am Anfang, aber es muss regelmäßig sein. Manche Leute haben kein systematisches Gebetsleben. Und dann hören sie eine Botschaft über Gebet und wie wichtig Gebet ist. Und dann sind sie ganz überfüllt und teilwillig und sagen, jawohl, das muss jetzt sein. Und ab jetzt werde ich jeden Tag eine Stunde beten. Aber sie haben überhaupt keine Erfahrung, sie haben überhaupt kein Gebetsleben vorher. Und sie denken, okay, gut. Und sie versuchen, das mit Willenskraft herbeizuführen. Und wenn du kein Gebetsleben hast und du versuchst, morgen eine Stunde zu beten, du wirst jämmerlich scheitern und du wirst dich noch elender fühlen als vorher. Versuch nicht, so etwas zu machen. Gebet und Gemeinschaft mit Gott muss man lernen, wie alles andere auch. Und wenn ein kleines Kind sagt bei mir, ich will Radfahren lernen, damit ich morgen die Tour de France fahren kann, dann sagen wir, hallo, lern erst mal Radfahren, um immer weniger hinzufallen und dann im Laufe der Jahre gucken wir mal. Ja, das ist nicht realistisch, wenn wir kein Gebetsleben haben. Ja, wir wollen jetzt eine Stunde beten. Es ist gut, eine Stunde zu beten. Wenn du eine Stunde betest, das ist wunderbar. Aber wenn du kein Gebetsleben hast und du setzt dir vor, du willst eine Stunde beten, du wirst es nicht schaffen. Du kannst dir den Wecker hinstellen, du kneifst die Augen zu, du betest alles, was dir einfällt und machst die Augen auf und da sind 4 Minuten vergangen. Das ist die Realität. Das große Problem im Gebet ist, wir wissen nicht, was sollen wir tun mit einem unsichtbaren und zunächst einmal sogar unfühlbaren Gott. Wir haben es irgendwie im Kopf, er muss da sein, aber wir sehen ihn nicht, wir fühlen ihn nicht, wir erleben ihn nicht und er redet auch nicht zurück. Was sollen wir mit dem machen eine ganze Stunde? Wir sind total hilflos. Das ist das Problem. Und viele Menschen beten nicht, weil sie wissen nicht, was sie machen sollen mit Gott. Wie soll man mit ihm umgehen, wenn er nicht da ist, wenn er nicht redet, wenn man ihn nicht erleben kann? Was soll man mit ihm machen? Und wir denken, wir verschwenden unsere Zeit. Und das Wort Gottes ist voller Anleitungen und praktischer Tipps, einfach damit wir verstehen, worum geht es überhaupt und was sollen wir da tun? Und wenn wir diese Dinge, die ich jetzt hier heute Morgen so entfalte, wenn wir die nehmen und wir bringen das Menschen bei oder vielleicht auch wir selber erstmal gehen dann noch irgendwie mit mehr Systematik und Beständigkeit ran, wir werden Veränderungen erleben. Wir werden erleben, wie Raum gemacht wird für Gott in unserem Leben. Das Kernstück oder die Hauptsache bei unserer Zeit mit Gott ist nicht, dass wir irgendwie zeigen, wir sind jetzt brave Christen, wir verstehen zwar nicht, warum sollen wir diese Zeit machen mit Gott, aber das gehört halt dazu, jeder Christ hat seine stille Zeit und das muss man jetzt so machen, man weiß nicht warum und was das bringen soll und was da passieren soll, aber man macht das halt. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Wir müssen erklären, worum geht es? Das Hauptanliegen unserer Zeit mit Gott ist, dass wir unser Herz bringen. Es geht nicht darum, ihm unsere Nöte zu sagen und ihn zu erinnern an die unbezahlten Rechnungen und ihn anzustellen. Viele Leute verstehen unter Gebet, sie sagen Gott schnell, was anliegt und was sie alles brauchen und was alles gemacht werden muss und wo sie Hilfe und Antwort brauchen. Und dann, wenn sie den Eindruck haben, das ist jetzt da oben angekommen, dann tschüss und dann fertig. Gemeinschaft mit Gott ist nicht dazu da, dass wir Gott Aufträge geben, dass wir Gott Dinge sagen, die er zu tun hat. Gott will sich um unsere Sachen kümmern. Gott will sogar auch unsere Rechnung bezahlen, jawohl. Und er will sich um ganz praktische Details kümmern, unseres Lebens. Aber wir suchen ihn, weil es um eins geht, wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen ihn kennenlernen. Und um Gott kennenzulernen, muss unser Herz verändert werden. Gott wird mit dem Herzen erkannt. Und wenn das Herz nicht verändert wird, kann dieser Wunsch niemals Realität werden, dass wir ihn wirklich erkennen. Gott erkennen hat nichts mit dem Intellekt zu tun, hat überhaupt nichts mit unserer Bildung zu tun, sondern es hat nur mit unserem Herzen zu tun. Und Gott ist der Einzige, der unser Herz verändern kann. Wir können unser Herz nicht verändern und wir brauchen das gar nicht erst zu versuchen. Gott verändert Herzen. Und es ist für mich ein Phänomen, dass ich ungefähr 15 Jahre Christ war, bis ich entdeckt habe, der Gott, dem ich diene, ist der Gott, der sich mit Herzen beschäftigt. 15 Jahre habe ich gedauert, stell dir mal vor. Und dann habe ich entdeckt auf einmal und dann sah ich es überall. Der Gott, dem ich diene, der mich gerufen hat, der arbeitet mit Herzen und er interessiert sich für den Zustand von Herzen und er will den Zustand von Herzen verändern. Das ist das Zentrum des Glaubens, dass das Herz verändert wird. Ich gebe euch ein paar Schriftstellen und während ich also diese Sache erkläre, könnt ihr gleich diese Schriftstelle nehmen als Munition. Nachher werde ich dann zu diesem Punkt kommen, das Wort Gottes zu beten und erkläre dann auch, wie das gemacht werden kann. Und das sind wunderbare, geeignete Schriftstellen, um wirklich uns zu öffnen und Verlangen und Glauben zu bekommen an das Werk Gottes. Zuerst einmal müssen wir informiert werden, was ist das Werk Gottes im Leben eines Gläubigen. Und eine der ausführlichsten Schriftstellen ist Hesekiel 36. Hesekiel 36 beschreibt das Wesen des neuen Bundes. Es gibt sehr viel Lehre über den Bund und das ist wunderbar, aber für mein Verständnis wird das Zentrum des Bundes oder der Hauptsegen des Bundes zu wenig betont. Natürlich, wir haben einen Bund mit Gott und Heilung ist Teil dieses Bundes. Und Gott ist unser Heiler, Gott ist unser Versorger, Gott ist der, der uns erfolgreich machen will, der uns schützen will, der uns zu Überwindern machen will. Jawohl, das sind alles legitime, wichtige Dinge, aber das Zentrum ist etwas anderes. Und so lange, bis wir nicht begriffen haben und ergriffen haben, was das Zentrum ist, werden wir von jeder neuen Welle, die immer auch göttliche Wahrheiten und richtige Dinge beinhaltet, von jeder Welle bewegt werden. Und mal ist es dies, mal ist es jenes, mal sind wir darüber begeistert. 2 Jahre später ist das irgendwie ausgelutscht und dann ist wieder was Neues da. Und wir rennen von einem Ding zum anderen. Aber wenn der Heilige Geist sein Licht gibt und wir auf einmal sehen oder auch prozesshaft sehen, was das Zentrum ist, dann werden wir dieses Zentrum ergreifen und nie wieder loslassen. Und dann werden wir nicht mehr bewegt werden von Wellen, von Strömungen, von Dingen, die Menschen so auf die Beine stellen, sondern wir haben einen Fokus. Und dieser Fokus macht uns immer sicherer, immer fester, immer gewisser. Hesekiel 36, und ich lese einmal hier ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten, und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist, neuer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Das Zentrum der Erlösung ist ein neues Herz, das fleischern ist. Das bedeutet, es ist empfänglich. Es kann berührt werden, es kann reagieren. Und zuallererst soll unser Herz freigesetzt werden, auf Gott zu reagieren, von Gott etwas Frisches und Neues zu empfangen. Der Strom der Ermutigung und der Liebe und der Zuwendung und der Bestätigung und der Warnung und der Mahnung. Dieser Strom der Liebe Gottes fließt ununterbrochen. Aber das Problem ist, wir sind nicht auf Empfang viele Male. Und dann denken wir, wo ist Gott jetzt und warum kümmert er sich nicht um uns und warum erleben wir ihn nicht? Das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt bei uns. Und Gott selber hat versprochen, er wird unser Herz so verändern, dass wir fähig sind, ihn zu erleben, seine Liebe zu erleben. Wir werden nur heile von Ablehnung und Minderwertigkeit und Leistungsdenken und all diesen Dingen. Wir werden nur heile durch die Erfahrung der Liebe Gottes. Keine Seelsorgetechnik geht tief genug, um uns an dieser Stelle wirklich zu heilen. Es braucht die direkte Berührung, das direkte Eingreifen Gottes in unserem Herzen. Und Gott hat versprochen, sich darum zu kümmern. Gott hat versprochen, das zu tun. Ein neues Herz. In einer anderen Schriftstelle, die wir jetzt nicht aufschlagen müssen, aber in Jeremia 24 heißt, ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Wie ein Mann Gottes, den ich sehr, sehr schätze, gesagt hat, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Es braucht ein Eingreifen Gottes, dass wir überhaupt fähig werden, ihn zu lieben. Und wir können ihn nur lieben, wenn wir ihn erkennen, wenn wir sein wunderbares Wesen wirklich anfangen zu sehen und zu schätzen. Der Grund, warum wir so wenig Demut sehen im Volke Gottes, ist, weil wir die Demut Christi nicht sehen. Wenn wir sie sehen würden, wir würden sie über die Maßen schätzen und wir würden sagen, das ist die rechte Art zu leben, das ist die richtige Gesinnung. Was wir nicht schätzen, werden wir nicht begehren. Das ist so im ganzen Leben. Was wir nicht schätzen, werden wir nicht begehren. Und wir werden keine Opfer bringen und keine Bemühungen unternehmen, um das zu bekommen. So alles beginnt damit, dass wir sehen, das Evangelium ist ein Wirken Gottes, wo blinde Augen aufgetan werden, wo wir sehfähig werden. Wir müssen Christus sehen. Und das Einzige, was darüber entscheidet, ob und wie klar und wie weit wir den Herrn sehen, ist der Zustand unseres Herzens. Nichts anderes. Keine Theologie, keine Bibelschulausbildung, kein Predigerseminar. Nichts kann dir helfen, Gott zu sehen, es sei denn, Gott selber kommt und ändert den Zustand deines Herzens. Damit will ich nicht sagen, dass Predigerseminare unnütz sind. Wenn dort diese Dinge gelehrt werden und wenn das im Mittelpunkt steht, wunderbar. Oftmals ist es leider nicht so. Der Zustand des Herzens entscheidet darüber, ob und wie viel und wie klar ich den Herrn erkenne. Das hat Jesus ganz klar gelehrt. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Nur sie. So, es geht um Reinigung. Bekehrung ist das ist der Eintritt in einen Prozess Gottes am menschlichen Herzen. Es ist nicht das Ende, es ist der Eintritt. Paulus sagt, das Ziel aller Weisung, also alles Unterrichtens, aller Unterweisung, alles aller Lehre, das Ziel aller christlichen Lehre ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel. Das heißt, wir alle starten nicht mit einem reinen Herzen. Das ist normal. In der Bekehrung ist das Herz nicht durchgreifend verändert. Das ist eine irrige Ansicht zu denken, weil jemand sich bekehrt hat, ist das Herz gereinigt worden. Wenn das Herz vollständig gereinigt worden wäre bei der Bekehrung, dann warum muss Gott sich danach noch mit dem Herzen beschäftigen? Warum redet Paulus zu Timotheus und sagt, strebe nach Frieden mit all denen, natürlich sind Geschwister gemeint, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen? Also Paulus sagt, es gibt Menschen, die sind gläubig. Aber sie rufen den Herrn nicht aus reinem Herzen an. Es gibt Menschen, die haben einen großen Namen, einen gewaltigen Ministry. Und wenn wir nachher beim Herrn sind und wenn die Belohnung ausgeteilt wird, wir werden staunen, wie weit hinten die dann sitzen müssen. Weil sie haben gewaltige Dinge getan, aber da war eine mächtige Portion von Eigennutz da drin. Und sie wollten ihren Namen groß machen. So, Paulus hat eine Menge zu sagen über die verborgenen, geheimen Dinge des Herzens, deren man sich schämen muss. Und der Prozess Gottes geht dahin, dass das, was wir beten, dass das, was wir erklären, dass das, was wir nach außen darstellen, wir im tiefsten Innern wirklich werden. Das ist ungeheuchelter Glaube. Und das ist das Einzige, was Gott wirklich ehren wird und was Gott bestätigen wird in einer Art und Weise, wie wir das nur beschrieben finden in der Apostelgeschichte. Gott tut ein Werk und er macht mich fähig, ihn zu erkennen. Er macht mich fähig, ihn zu genießen. So wenn zum Beispiel ein klein wenig der Heilige Geist diese Liebe und diesen Frieden und diese wohlige, warme Atmosphäre verbreitet, so wie wir das ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen heute Morgen hier erlebt haben. Und du sagst, ja, ich fühle gar nichts. Verdamm dich nicht. Sag nicht, du bist ein schlechter Mensch. Sag nicht, Gott geht an dir vorbei. Sag nicht, Gott hat dich nicht lieb. Es ist einfach nur ein Zeichen für dich. Geh tiefer mit Gott. Erlaube, dass Gott ein Werk tut und gib ihm Raum. Gib ihm Raum. Und es ist völlig offensichtlich durch viele, viele Schriftstellen belegt, Gott möchte Zeit mit uns haben, jeden Tag. Das musst du erstmal völlig klar sein. 1. Chronik 16, Vers 11. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Gott will, dass wir sein Angesicht suchen, dass wir ihn sehen, dass wir ihn erleben. Im Neuen Testament sagt Jakobus, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Hast du mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Es gibt unterschiedliche Grade der Nähe zu Gott. Naht euch zu Gott, du kannst näher herankommen. Und wenn du das tust, wenn du ihm entgegengehst, wenn du ihm Raum machst, wenn du dich für ihn öffnest und das zu einer Priorität in deinem Leben machst, er wird sich dir nahen, er wird kommen. Und die Initiative geht von uns aus. Naht euch zu Gott. Geht ihr den ersten Schritt, ändert ihr eure Prioritäten, ändert ihr eure Art, wie ihr eure Zeit verbringt. Naht euch zu Gott. Wir sind dran. Und wenn wir das tun, dann wird er reagieren. Viele Leute haben ein verkehrtes Konzept von der Allmacht Gottes und sie denken, ja, der Heiland wird es schon machen. Und sie warten und warten und warten und es passiert einfach nichts. Weil das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir haben in diesem Prozess etwas zu tun. Wir können nicht unser Herz verändern, aber wir können kommen und unser Herz bringen. Was wir zu lernen haben, und das wäre übrigens schon ein gutes Gebet, was wir gleich mal so notieren können. Herr, hilf mir, mein Herz dir zu geben. Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Wir sollen unser Herz geben. Im Herzen sind die wichtigsten Dinge unseres Lebens, unsere Wünsche, unsere Begierden, unsere Ziele, unsere Sehnsüchte. Das, was uns wichtig ist, all das ist im menschlichen Herzen. Und dieses Herz soll Gott gehören. Er soll alles ausfüllen. Er soll unsere Sehnsucht sein. Er soll unser Verlangen sein. Gott selber muss in uns wirken, dass wir ihn begehren wollen. So krank sind wir, so weit weg sind wir von den Dingen des Himmels. Und Gott weiß das und Gott verdammt uns deswegen nicht. Er weiß, wir haben Jahrzehnte in dieser Welt gelebt, unter dem Geist dieser Welt und alle möglichen Dinge waren uns wichtig, aber nicht die Dinge des Himmels, nicht Christus zu sehen oder geschweige denn in seinem Bild umgestaltet zu werden. Gott weiß, wo wir herkommen, er weiß, welche Prägung wir haben. Die haben wir doch nicht verloren mit der Bekehrung, die wirkt immer noch. Und das ist ein Prozess. Und Gott lädt uns ein. Und er sagt, in diesem Prozess, wo ich das tue, lies noch einmal in Ruhe Hesekiel. Und schau mal, alles tut Gott. Ich werde euch reinigen. Ich werde reines Wasser über euch sprengen. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich nehme das steinerne Herz weg. Ich gebe ein fleischernes Herz. Ich gebe meinen Geist. Und dann gipfelt das Ganze darin, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen wandelt. Weißt du, was das bedeutet? Gott sagt, Gehorsam, dass du gehorsam wirst, ist mein Werk in dir. Das ist Erlösung, ihr Lieben. So viele Leute versuchen mit Zähne zusammenbeißen, gehorsam zu werden. Und sie arbeiten an ihrem Verhalten. Gott sagt, es ist alles umsonst. Wir haben so viele christliche Dressur. Gott will keine Dressur. Gott will Herzen verändern. Neues Verhalten kommt aus einem neuen Herzen. Liebe kommt nicht aus Liebestechniken, die wir lernen aus irgendwelchen Büchern, sondern es kommt aus einem neuen Herzen heraus. Und es reicht nicht aus, dass wir Leute nur christianisieren, dass wir ihnen nur helfen irgendwie, wann sie Amen zu sagen haben und wann sie die Hände hochzuheben haben und wann sie ihnen die Kollekte zu geben haben. Das reicht einfach nicht aus. Wir wollen etwas ganz anderes. Wir wollen, dass Menschen zu Hause Gott finden. Dass Menschen zu Hause Begegnungen haben mit Gott. Einmal die Woche, das reicht überhaupt nicht aus. Gott möchte mit uns 24 Stunden zusammen sein. Und das werden wir nur lernen. 24 Stunden, bis in deine Träume hinein, soll die Gegenwart Gottes reichen. Und du sollst Autorität haben, bis in deine Träume hinein. Und Dinge, die du sonst tagsüber nicht duldest, auch nachts in deinen Träumen nicht zu dulden. Der Name Jesu funktioniert auch im Traum. 24 Stunden, rund um die Uhr. Das wird nur Realität, wenn es gesonderte Zeiten gibt, wo es um nichts anderes geht, außer um ihn. Anders ist das nicht möglich. Und unsere Aufgabe ist ganz einfach. Wir bringen unser Herz. Und dann, was dann? Nichts und dann. Dann vertrauen wir, dass er tut, was er versprochen hat, was er tun wird. Wenn dein Auto kaputt ist, alles, was du tun musst, du schiebst es zum Automechaniker. Wenn du dein kaputtes Auto da nicht hinschiebst, da kannst du klagen und jammern, mein Auto ist kaputt, es fährt nicht mehr. Irgendwann werden die Leute sagen, ja und wann bringst du es mal endlich in die Werkstatt? So viele Christen denken, dass es ein Zeichen von geistlicher Reife ist, dass sie über ihre Herzenshärtigkeit, über ihre Gleichgültigkeit, über ihre Lauheit jammern und klagen. Jammern und klagen. Und feststellen, wie schlimm es mit dir ist und wie wenig Eifer und wie wenig Feuer und wie wenig Reinheit du hast, bringt dich keinen Zentimeter weiter. Verbring nicht deine Zeit damit, über deinen Zustand zu jammern und zu klagen, sondern bring dein Auto in die Werkstatt. Bring Gott dein Herz. Und dann kannst du solche Worte nehmen wie Hesekiel 36. Hier steht, dass Gott ein tiefgreifendes Werk machen will. Dass er mich fähig machen will, ihn zu erleben. Es nützt nichts, es hilft dir nicht zu sagen, ja, ich fühle Gott nicht, ich kann Gott nicht fühlen, ich habe so ein hartes Herz, bei mir passiert einfach nichts. Das nützt dir nichts, lass das sein. Das ist nicht ein Zeichen von großer Hingabe. Du verschwendest deine Zeit. Sondern lerne zu glauben, dass Gott sein Werk tut, wenn du deinen Teil tust. Du lernst, mit Gott zu kooperieren. Und was tust du? Du kommst vor ihn und das Ziel ist, dein Herz zu bringen. Dein Ziel ist, ihn zu suchen, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Das ist so eine gewaltige Geschichte, wenn Gott sagt, ich werde machen, dass er in meinen Ordnungen wandelt. Gehorsam ist ein Segen des neuen Bundes, nicht eine Frucht deiner Leistung. Ich weiß, manche Pastoren haben Angst, wenn man sowas sagt, ja, dann tun die Leute überhaupt nichts mehr. Ich rede nicht davon, nichts zu tun, sondern ich rede davon, pünktlich und fleißig und beständig jeden Tag unser Herz zu bringen. Und das kannst du nur darüber haben wir schon ein bisschen gestern gesprochen, wenn du nicht mehr auf die Impulse deines Fleisches reagierst, sondern sagst, dazu ruft mich Gott, das soll ich tun und das will ich tun und ich werde es tun. Und ich werde nicht zulassen, dass eine Gleichgültigkeit, eine Lähmung, ein Desinteresse, ein mich nicht fühlen danach, mich abhält zu tun, was ich zu tun habe. Sondern ich übernehme Verantwortung und ich tue, was ich zu tun habe. Wie ich mich aus dem Bett quäle, um mich zur Arbeit zu bringen, weil ich diese Verpflichtung eingegangen bin, gehe ich eine Verpflichtung ein. Ich werde Gott suchen jeden Tag. Ein systematisches Gebetsleben fällt nicht vom Himmel, sondern es beginnt mit Einsicht. Gott will das von mir. Gott verspricht da Gewaltiges zu tun für mich. Und ich entscheide mich. Ich lege mich fest. So wie du dich festgelegt hast, du wirst pünktlich jeden Tag auf der Arbeit sein. Das ist ein Arbeitsvertrag unterschrieben. Arbeitszeit ist von bis und du hast dich festgelegt. Und viele Christen haben eine Scheu, sich festzulegen. Und sie sagen, ja, ich weiß nicht, wenn ich mich jetzt festlege, nachher kann ich das nicht halten. Und was dann, wenn du dich festlegst, ein systematisches Gebetsleben zu haben am Anfang, du wirst manche Ausfälle haben. Wenn du einen Drogenabhängigen freimachen willst, er muss sich festlegen. Wenn er zu lange rummacht, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mich festlegen kann, vielleicht falle ich morgen wieder in Drogen, er wird sowieso fallen. Es beginnt mit einer Entscheidung. Und Gott zu suchen beginnt mit einer Entscheidung. Und ich mache Raum. Wenn wir sagen, wir haben zu viel zu tun, dann streich ein paar Aktivitäten. Es gibt nichts Wichtigeres, als Gott kennenzulernen. Geh mit dem Rotstift und streich Termine. Streich Abendstermine weg, damit du morgens früher aufstehen kannst. Und hör auf mit diesen Entschuldigungen, ja, ich muss schon morgens um 7 auf der Arbeit sein. Entdecke dieses Geheimnis, diese Offenbarung. Der Zeiger auf deinem Wecker lässt sich auf jede beliebige Uhrzeit einstellen. Amen. So erzähl nicht, du hast zu viel zu tun, du hast falsche Prioritäten, möchtest du damit sagen. Und wir ändern unsere Prioritäten. Wir sagen, ich werde jetzt Raum machen für Gott. Ich will nicht meine Jahre verschwenden. Wie viele Menschen treffen wir, die Jahr um Jahr Christ sind? Und du triffst sie 5 Jahre wieder, 10 Jahre später, 20 Jahre wieder. Und da ist nicht mehr von Christus. Da ist nicht mehr Feuer, mehr Hingabe, mehr Opferbereitschaft, mehr Leidensbereitschaft, mehr Dienerschaft, mehr Frucht da. Es ist einfach nur immer dieselbe Geschichte. Das ist doch langweilig. Und Gott wird nicht verherrlicht. Oh, das brennt im Herzen von Petrus. Er sagt zu den Leuten, er schreibt, wachst in der Gnade. Oh, wenn wir da hören auf den Heiligen Geist, dann merken wir, was das für eine Intensität ist in seinem Herzen. Wachst doch, wachst, wachst in der Gnade. Bleibt nicht stehen, investiert. Wachst. Das ist ein Verlangen in Gottes Herzen, dass die Gemeinde endlich mal herauskommt aus all den Beimängeln, aus all den Menschenweisheiten, all den Dingen, die die Kultur so auf sie gelegt hat und dass die Gemeinde herrlich wird und dass die Gemeinde stark werden kann und dass die Gemeinde vom Himmel gesegnet werden kann. So ein Verlangen im Herzen Gottes. Und Wachstum der Gemeinde beginnt, indem du und ich wachsen. Das ist Wachstum der Gemeinde. Es gibt kein vernünftiges Zahlenwachstum, wenn es kein Herzenswachstum gibt. Vergiss diese Idee. Manche Leute denken, das Ziel ist, von 500 auf 1000 zu wachsen. Das ist kein Ziel. Das Ziel ist, dass Menschen Gott mehr lieben, dass sie ihn mehr kennen, dass ihre Beziehung zu ihm stärker ist, dass sie mehr im Sieg leben, mehr in Reinheit leben. Das ist ein Ziel. Und wenn wir das haben, wenn wir uns um Qualität kümmern, Gott wird sich um Zahlen kümmern. Wenn wir uns um Zahlen kümmern, wir können sogar Tricks und Management und Marketinggeschichten anwenden und wir können sogar wachsen. Aber was bedeutet das, ihr Lieben? Zeugen Jehovas, Mormonen wachsen auch. Und? Was bedeutet das? Wachstum bedeutet überhaupt nichts. Wachstum ist kein Kriterium. Aber die Gegenwart Gottes, die zunimmt. Die Fähigkeit der Menschen, sich an Gott zu freuen, wenn das wächst, das ist ein Kriterium, dass hier geistiges Leben ist. Wenn die Fähigkeit der Menschen, sich an Gott zu erfreuen, nicht an Heilungen, nicht an Zahlen, an Bekehrungen, an Gebäuden oder irgendetwas. Oder wow, wir haben wieder diesen Propheten aus Amerika und wir haben wieder diesen Gastsprecher. Viele Leute sind über solche Dinge begeistert, aber sie sind nicht begeistert über den Herrn. Die Fähigkeit, sich an Gott zu erfreuen, ist das Kostbarste, was du hier auf dieser Erde finden kannst. Und es gibt noch einen guten Grund, warum wir diese Prioritäten erwählen sollten, ihr Lieben. Jetzt ist eine Zeit der Ruhe, aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es werden Jahre der Erschütterung kommen. Ich weiß nicht, ob das noch 10 Jahre sind oder ob es 15 Jahre sind, vielleicht 20 Jahre, ich weiß es nicht. Aber es werden Erschütterungen kommen, die unsere ganze gewohnte Umgebung und die schöne Ordnung, die wir haben, hier in der Schweiz und in Deutschland, alles durcheinander bringen wird. Und es werden solche Krisen sein und solche Katastrophen über uns hereinbrechen. Die Bibel nennt das die irdischen Endzeitgerichte. Und die sind viel näher, als manche denken. Und mitten in diesen Gerichtsschlägen wird es die gewaltigste Erweckung geben, die es jemals gegeben hat. Die Ernte ist am Ende der Tage. In dieser Zeit, wo der Tod für jeden so nah ist, wo jede Sicherheit weg ist, werden Menschen nach Gott schreien wie nie zuvor. Und auch in Mitteleuropa werden große Scharen von Menschen errettet werden. Wo hast du das her? Aus der Bibel. Eine Schar, die man nicht zählen kann, mitten in dem, was wir die große Drangsal nennen, wird errettet. Das ist nicht die gläubigen Schar aus der Kirchengeschichte, sondern das sind die aus der großen Drangsal. Und die irdischen Endzeitgerichte sind Gottes letztes Mittel, Menschen wach zu machen. Und für viele wird das dieses Mittel anschlagen. Ich komme ein bisschen vom Thema ab, ich muss zurückkommen zu meinem. So, doch, es hatte was mit unserem Thema zu tun. Wir können heute, wo wir so viel Ruhe haben, wo wir so viel Zeit haben, wie wir nur wollen, wo wir es so einfach haben, wir können heute Zeit investieren und uns vorbereiten auf diese Tage der Erschütterung. Da wird niemand mehr Zeit haben, Gott kennenzulernen. Entweder du kennst ihn dann oder nicht. Entweder du bist dann Teil von Gottes Antwort oder du wirst Teil von Gottes Problem sein. So ist es dann. Die Krise ist der schlechteste Moment, Fundamente nachzubessern. Wir wollen Gott kennenlernen. Daniel sagt von dieser Zeit dann, die den Herrn, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und die vielen unterweisen. Wer sind die vielen, die neu dazukommen? Und das Mandat, sie zu unterweisen in den Wegen Gottes, wird nicht den abgefallenen Gemeinschaften und Denominationen und Kirchen gegeben. Die ringen ums Überleben. Die kämpfen, ob irgendwo noch Spendengelder locker zu machen sind, damit sie ihren Tempel unterhalten können und all diese Dinge. Das Mandat, diese Schar von Neubekehrten zu unterweisen, wird Gott geben in die Hand derer, die ihn kennengelernt haben. Und die Gläubigen werden wissen, das sind die, die Gott kennen. Die haben den Titel, die haben den Namen, aber die haben das Leben. Und zu denen muss ich mich halten. Die werden das wissen. Gott wird dafür sorgen. Diese Ernte wird nicht missbraucht werden und wieder in religiöse Fahrwasser hineinkommen, sondern kommt in die Erkenntnis Gottes hinein. Und darum ist ein guter Grund zusätzlich, dass wir wirklich Raum machen, Gott kennenzulernen. Lass mich weitergehen. Und ich möchte zwei andere Schriftstellen dazu nehmen, die von derselben Sache handeln wie Hesekiel 36. Lass uns zu Jeremia gehen. Jeremia 32 und danach gehen wir dann noch ein Kapitel davor. Jeremia 32, wieder wird der neue Bund beschrieben, wesentlich kürzer, aber doch, wir bekommen noch einen wichtigen Hinweis hier. Vers 40, Jeremia 32, ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. In Ezekiel sehen wir, Gott wird machen, dass wir gehorsam werden. Hier sehen wir ein bisschen genauer, wie wird er das tun? Wie wird er diesen Gehorsam hervorbringen, indem er in unser Herz die Furcht Gottes hineinlegt? Wie es hier heißt, damit sie nicht von mir abweichen. Was uns hält in den Wegen Gottes, ist die Furcht des Herrn. Das ist ein Herz, das Gott lieben will, das Gott ehren will, das Gott erfreuen will, das ihn nicht beleidigen und kränken will. Das heißt, die Werte Gottes werden unsere Werte. Durch die Furcht des Herrn kommt dieser Gehorsam zustande. Das ist der wahre und einzig akzeptable Grund für Gehorsam. Gehen wir schnell weiter, Jeremia 31. Jetzt wird noch ein bisschen genauer beschrieben, wie kommt diese Furcht Gottes in unser Herz? Wie lernt ein Herz, Gott zu fürchten? Jeremia 31, Vers 33. Und hier haben wir dann gleich noch eine wichtige Antwort auf diesen Einwand. Ja, aber diese Schriftstellen sprechen alle von Israel. Hat das überhaupt etwas mit uns zu tun? Israel wird dieser neue Bund auch angeboten, aber es ist der gleiche Bund, in dem wir jetzt schon durch Christus sind. Es ist der gleiche Bund. Und diese Schriftstelle hier in Jeremia 31 wird dann zweimal im Neuen Testament zitiert. In Hebräer 8, ich glaube Vers 10 und dann auch nochmal in Hebräer 10. Und das sind Briefe an neutestamentliche Gläubige, die einen jüdischen Hintergrund haben. Aber da sehen wir, das gilt uns. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und dann wieder diese wunderbare Aussage, die auf den ersten Blick so banal, so platt klingt. Aber wenn wir darüber nachdenken, da ist alles enthalten. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Gott wird unser Gott sein. Das heißt, alles, was die Bibel berichtet, was er ist und was er tut, wir werden das haben, live in unserem Leben, live in unserer Mitte. Gott real unter uns. Jetzt haben wir nur winzigste Anfänge von Gott. Aber das Drängen von Paulus und von Petrus ist in die Fülle hinein, erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Und wie Gott es tut, er legt sein Gesetz in unser Inneres, er schreibt es auf unser Herz. Das Wort Gottes kommt nicht nur in unserem Verstand, sondern es wird eine Substanz, es verbindet sich mit unserem Herzen. Unser Herz wird erfasst und umgestaltet durch das Wort Gottes, das in uns wohnt. Das bedeutet, unser Geschmack wird verändert. Wir lieben, was Gott liebt und wir hassen, was Gott hasst. Und deswegen meiden wir die Dinge, die Gott sagt, die sind verboten. Nicht aus Angst vor Strafe, aus Angst in die Hölle zu kommen oder aus Angst den Segen zu verlieren, sondern wir lieben Gott und wir stimmen mit ihm überein. Und was er hasst, fangen auch wir an und lernen zu hassen. Und die Dinge, die wir hassen, sind für uns keine Versuchung mehr. Versuchung kommt zu Ende, wenn das Ding, womit du versucht werden sollst, etwas ist, was du hasst. Du musst nicht kämpfen, du bist nicht zögerlich und zaudern. Oh, vielleicht schaffe ich es nicht, vielleicht falle ich doch rein, vielleicht lasse ich mich doch überreden. Wenn du dieses Ding abgrundtief hast, ist die Sache fertig. Es ist kein Angebot mehr, es ist keine Sache, die du überlegen musst, sondern alles in dir sagt, nichts will ich damit zu tun haben. Das ist für mich ein Horror, das ist eklig, ich will nichts damit zu tun haben. Das ist Erlösung, ihr Lieben. In der Zwischenzeit ist es schon sinnvoll, wenn Versuchung ist, die Zähne zusammenzubeißen und deine Kraft zu nehmen und dich umzuwenden und zu sagen, nein. Ich sage nicht, wir fallen auf jede Versuchung rein, weil Gott hat ja unser Herz noch nicht verändert. Ihr Lieben, man kann jede kostbare Wahrheit total ins Gegenteil umkehren und sagen, ja, Gott hat es ja noch nicht getan und ich darf ja nicht aus eigener Leistung. Ich kenne Christen, das ist eine Strömung bei uns in Deutschland, wo eine falsche Gnade gepredigt wird. Die größte Angst ist, sie würden etwas aus eigener Kraft tun. Sie haben nicht Angst zu sündigen, sie haben Angst, aus eigener Kraft etwas zu tun. Das ist wie eine Seuche geworden in unserem Land. Wenn ihr das nicht habt, seid froh. Zieht die Grenzen zu und lasst das hier nicht rein. Macht scharfe Grenzkontrollen im Geist und lasst dieses Zeug nicht rein. Leute haben totale Angst. Und diese Angst einfach lähmt sie, die Dinge, die sie tun sollen, zu tun. Und aus Angst, aus eigener Kraft etwas zu tun, raffen sich nicht auf und haben eine systematische ein Gebetsleben. Und wenn sie so etwas hören, was ich euch heute Morgen hier erzähle, dann sagen sie, das ist ja gesetzlich. Und sie vermischen oder sie verwirren geistliche Disziplin, die sehr wohl im Neuen Testament sehr stark hervorkommt, mit dem, was wirklich nicht gut ist, Gesetzlichkeit. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist, ich halte Regeln ein, um damit Gott gnädig zu stimmen, um damit irgendwie Gott zu beeindrucken, um damit mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Und mein Vertrauen ist in die Ordnungen, die ich mir da aufgerichtet habe und die ich einhalte. Aber das Leben eines Jüngers ist geprägt von geistlicher Disziplin. Und es gibt hunderte von Schriftstellen im Alten und im Neuen Testament, die das belegen würden. Hunderte von Schriftstellen, die immer wieder davon reden. Gott erwartet diese Dinge von mir. Aber mein Vertrauen setze ich nicht darin, dass ich fleißig bete. Mein Vertrauen setze ich darin, dass Gott Gott ist und dass Gott sein Werk tut. Genauso, du schiebst dein Auto zur Werkstatt und dann sagst du auch nicht, ich habe mein Auto zur Werkstatt geschoben und deswegen wird es jetzt repariert. Das Wesentliche ist das, was der Mechaniker tut an deinem Auto. Wenn der Mechaniker nicht da wäre, kannst du dein Auto dahin schieben, es wird immer noch kaputt sein. Aber du hast einen Teil zu tun, du schiebst dein Auto dahin, du bringst dein Herz zu Gott. Aber worauf wir unser Vertrauen setzen, ist nicht unsere Fähigkeit, unser Herz zu bringen, sondern auf die Treue Gottes. Dass Gott gesagt hat, er wird an unserem Herzen handeln, sobald wir ihm Raum geben. Und deswegen ist das nicht Gesetzlichkeit, sondern sinnvolle, logische Kooperation mit der Gnade. Mit der Gnade muss kooperiert werden. Paulus sagt, dass wir aufpassen müssen, oder er ermahnt dort die Korinther, dass sie nicht die Gnade vergeblich empfangen. Man kann die Gnade vergeblich empfangen nach dem Verständnis des Neuen Testamentes. Nach der Botschaft der falschen Gnade kann man Gnade gar nicht missbrauchen und man kann Gnade nicht vergeblich empfangen. Aber im Neuen Testament ist davon die Rede. Man kann die Gnade vergeblich empfangen. Das heißt, wir sorgen dann dafür, dass sie ihr Werk nicht tut. Wir bleiben unverändert. Das wollen wir nicht. Gott schreibt sein Wort auf mein Herz. Und das ist der Unterschied zum alten Bund. Der alte Bund ist das Wort Gottes auf Steintafel. Und das war etwas außerhalb von den Menschen. Und das war das große Problem, wenn du Hebräer studierst. Was war der Fehler des neuen Bundes, des alten Bundes? Entschuldigung. Die Leute blieben nicht in dem Bund. Das lag nicht an den Ordnungen Gottes, die ihnen geboten wurden. Es lag am Herzen der Menschen. Und Gott sagt, er macht einen neuen Bund. Und das ist nicht mehr ein Gebot außerhalb von uns, du sollst und du musst, sondern unser Herz wird verändert. Wir wollen. Wir wollen. Und jetzt tun wir es aus einem anderen Beweggrund. Nicht, weil es getan werden muss, sondern weil wir es tun wollen. Aber das ist eine interessante Parallele. Das Wort Gottes im alten Bund wurde auf Steintafeln geschrieben. Wo? Auf dem Berg Gottes, auf dem Sinai, in der Gegenwart Gottes. Und im neuen Bund wird das Wort Gottes auf die Tafeln unseres Herzens geschrieben, sagt Paulus. Und wo geschieht das? Auf demselben Ort, die Gegenwart Gottes.
Es ist eine Illusion zu denken, dass das Wort auf die Herzen geschrieben wird am Sonntagmorgen in der Verkündigung. Das ist nicht die Realität. Die Verkündigung kann uns ermutigen, Schritte zu gehen, so wie ich das heute Morgen versuche hier, dass wir nach Hause gehen und die Gegenwart Gottes suchen. Und wer das tut, wird das erleben. Wer das nicht tut, hat die Botschaft gehört, sagt, das war gut, das war interessant, das macht Sinn, das verstehe ich, das bejahe ich. Aber es bewirkt nichts. Jeder von uns soll lernen, die Gegenwart Gottes zu finden. Durch den Widerstand des Fleisches hindurchzugehen, durch den Vorhang, wie es Hebräer sagt, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen und dort das Herz zu bringen. Und dort schreibt Gott sein Wort auf mein Herz. Das werde ich gleich noch ein bisschen mehr erklären. Lass mich ein bisschen weiter vorne anfangen. So, wir haben jetzt verstanden, wir sollen Zeit haben mit Gott, wir sollen unser Herz bringen. Was machen wir dann? Die ersten Schritte in die Gegenwart Gottes ist, wir machen uns bewusst, wir kommen mit dem Blut. Hebräer 10, Vers 19, durch das Blut Christi haben wir Kühnheit, Zuversicht zum Eingang in das Heiligtum. Die Gegenwart Gottes wird nur gefunden durch das Blut. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir wissen, was die Bibel und das Neue Testament speziell sagt über das Blut. Und dass diese Dinge real sind, dass wir wissen, das Blut Christi ist nicht eine historische Tatsache vor 2000 Jahren vergossen, sondern es ist eine geistliche Realität heute. Unsere Herzen sollen besprengt werden mit dem Blut. Das ist die einzige Art und Weise, wie das böse Gewissen gelöscht werden kann. Wie wir rauskommen aus diesem Minusdenken, aus diesem ich hab's wieder nicht geschafft und ich hab wieder das nicht und ich hab wieder jenes nicht. Das Blut Jesu, es ist eine Kraft hier und jetzt und es reinigt uns. Wir haben Vergebung durch das Blut. Wir haben Reinigung durch das Blut. Wir wenden das Blut an. Wir müssen einen lebendigen Glauben entwickeln an das Blut Christi. Und wir müssen das Blut anwenden, so wie Israel ausgezogen ist, indem sie das Blut an die Türpfosten gestrichen haben und so Bewahrung erlebt haben vor dem Todesengel. So müssen wir das Blut anwenden auf unser Herz. Unser Herz besprengt mit dem Blut. Wie wendest du das Blut an? Das Blut ist unsichtbar, so wie wenden wir es an? Mit unserem Mund. Wir reden von dem, was das Blut tut. Wir sind gerecht geworden durch das Blut. Wir haben Zugang zu Gott durch das Blut. Paulus sagt es, wir sind nahe geworden, Epheser 2, Vers 13, nahe geworden durch das Blut. Es gibt keine Nähe Gottes ohne das Blut Christi. Und ich sehe einen direkten Zusammenhang in Gemeinden, wo ein lebendiger Glaube ist an das Blut, weil über das Blut gepredigt wird, gebetet wird, gesungen wird, ist wesentlich mehr von Gegenwart Gottes als von Gemeinden, die sagen, du, wir wollen hier mehr uns auf die Fremden einstellen und wenn wir von dem Blut reden, das verstehen die verkehrt und das passt irgendwie nicht und das ist irgendwie nicht so appetitlich und wir wollen doch hier seeker sensitive und so weiter und wir lassen das mit dem Blut mal sein. Ist zwar richtig, steht in der Bibel und liest das zu Hause, aber in der Öffentlichkeit, wir wollen schon nicht irgendwie, dass irgendwie Leute komisch irgendwie Anstoß nehmen. Unser Ziel ist nicht, Menschen hier reinzubringen. Unser Ziel ist, Gott hier reinzubringen. Amen. Und wo das Blut geehrt wird, kommt der Heilige Geist. Das kann ich dir auch kirchengeschichtlich belegen. Du kannst sehen, wenn du das studierst, 1900 war diese gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes, die die ganze Christenheit bis zum heutigen Tage nachhaltig verändert hat und verändert. Und in den 10, 20 Jahren davor, durch verschiedenste Kanäle, gab es starke Lehre und Predigt über das Blut. Das Blut hat Bahn gemacht für den Geist. Wo das Blut ist, kommt der Geist. Das ist auch in unserem persönlichen Leben so. Lerne, diese Waffe zu gebrauchen. Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Lerne, das Blut Jesu anzuwenden. Und durch das Blut kommen wir in die Gegenwart Gottes. So, das heißt also, wir berufen uns auf Golgatha. Wir erklären, was Christus getan hat. Wir erklären, was das bedeutet, dass das Blut uns tatsächlich berührt hat und gereinigt hat. Und wir sind frei vom bösen Gewissen. Gott will nicht, dass wir mit einem schlechten Gewissen in seine Gegenwart kommen. Die Bibel sagt das im Hebräerbrief ganz klar. Gott vergibt und er vergisst. Gott vergisst unsere Missetaten. Wenn wir zu ihm kommen, er hat das nicht alles vor Augen, was wir da getan haben. Sobald wir um Vergebung gebeten haben und glauben an das Blut, reinigt das Blut uns und wir sind frei. Und weil Gott nicht will, dass, oder weil Gott nicht an unsere Sünde denkt, will er auch nicht, dass wir an unsere Sünde denken. Manche Leute versuchen, sich heilig zu machen, indem sie immer wieder an ihre Sünde denken. Aber durch das Blut, sagt der Hebräerbrief, gibt es kein Gedenken mehr an die Sünde. Wenn Gott nicht daran denkt, warum willst du ihn daran erinnern? Er weiß nicht, wovon du redest. Nicht, weil er ein vergesslicher Opa ist, sondern weil er perfekte Kontrolle über seine Erinnerung hat. Und es ist einfach gelöscht. Er hat den Delete-Button gedrückt und es ist weg. Es ist einfach endgültig weg. Und keine Datenwiederherstellungsprogramme können das wieder hervorholen. Es ist einfach weg. Und so viele Menschen haben keine Kühnheit, keine Freiheit, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil ein Sündenbewusstsein da ist. Und sie halten sogar krampfhaft auf einem Sündenbewusstsein fest, weil sie denken, das macht sie demütig. Nicht die Erinnerung an die Sünde macht uns demütig. Das ist eine religiöse Krücke, schmeißt sie weg. Die Offenbarung über die Demut Christi macht dich demütig. Halleluja. Oh, ihr Lieben, unsere Lehre, unsere Vorstellungen, unser Christsein ist so durchsetzt von Menschenweisheit. Und nur wenn der Geist der Weisheit und Offenbarung kommt und kann diese Dinge, die wir da schon so oft gelesen haben, lebendig machen, dann entdecken wir diese Dinge und schmeißen die raus und brauchen die nicht mehr. So, wir kommen mit dem Blut. Hebräer 10, Vers 19, ein ganz wichtiger Punkt. Das kombinieren wir mit diesem ganzen Aspekt von Dankbarkeit. Drücken wir Dankbarkeit aus für das Blut. Im Psalm 100, Vers 4 heißt es, mit Dankbarkeit kommen wir in die Tore. Der Beginn des Weges in die Gegenwart Gottes ist Dankbarkeit. Und wir sagen Dank, weil Gott will, dass wir Dank sagen, nicht weil wir uns dankbar fühlen. Darum sagt auch Psalm 50, dass es manchmal ein Opfer ist. Zu danken ist ein Opfer. Was bedeutet ein Opfer? Es kostet etwas. Es ist das Opfer der eigenen Gefühle. Ihr Lieben, auch im Neuen Testament gibt es Opfer. Und eines der wichtigsten Opfer, die wir zu bringen haben als Priester in der Gegenwart Gottes, ist das Opfer unserer eigenen Gefühle. 1. Petrus 1, Vers 5, wir sind eine heilige Priesterschaft und wir bringen geistliche Schlachtopfer. Manche Leute sagen, Opfer sind abgeschafft. Das ist nicht, was die Bibel, Neue Testament sagt. Dein Leib ist ein lebendiges Opfer. Römer 12. Geistliche Schlachtopfer sollen wir bringen. Und ganz gewiss ist Dankbarkeit ein Opfer, das immer noch dran ist. Wer Dank opfert, verherrlicht mich. Psalm 50, Vers 23. Und bahnt einen Weg. Dank zu opfern macht Bahn. Bahnt einen Weg. Wofür brauchen wir einen Weg? Damit Gott kommen kann. Das siehst du ganz, ganz stark an vielen Stellen im Alten Testament. Macht Bahn, räumt aus dem Weg, baut eine Straße, bahnt den Weg des Herrn. Es ist für manche, wenn du festhältst an diesem traditionellen Gedanken über den souveränen, allmächtigen Gott, der machen kann, was er will, dann kommt dir die Idee komisch vor. Du musst Gott eine Straße machen. Ich meine, Gott ist Gott und wenn Gott eine Straße braucht, dann wird er schon eine Straße machen. Ja, meine Güte. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Und wir haben zu tun mit dem Gott, der sich vorstellt in der Bibel und nicht in der menschlichen Idee und menschliche Philosophie. Wir bahnen einen Weg. Und wenn wir diesen Weg bahnen, dann was? Dann kommt er. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Da siehst du, was passiert. Es ist ein Weg gebahnt und Offenbarung kommt. Auf einmal sehen wir. Wir sehen das Heil. Wir sehen die Pläne Gottes. Wir sehen die Güte Gottes. Wir sehen etwas. Im Psalm 84, Vers 6, brauchst du jetzt nicht aufschlagen, notier es einfach nur. Da siehst du, da sind Menschen, die auf Gott vertrauen. Sie haben gebahnte Wege in ihren Herzen. In unserem Herz muss ein Weg gebahnt werden. Das ist, wo die Straße gebaut wird, in unseren Herzen. Da ist der Unglaube, da ist das Misstrauen, da ist das Selbstvertrauen. Da sind all die Dinge, die uns hindern, Gott zu begegnen. Und da muss mal ein bisschen das Gelände geebnet werden. Da müssen wir mal mit einer geistlichen Planierraupe durchfahren und mal Hügel einebnen und Täler erhöhen und etwas bauen. Und stell dir mal vor, du kannst ein bisschen Mühe investieren, dann bahnst du einen kleinen Trampelpfad durch den Dschungel deines Herzens. Oder du kannst da gleich mit so einem großen Bulldozer kommen und baust da eine achtspurige Autobahn. Wie groß die Straße ist, bestimmst du. Und wie weit dann Gott kommen kann und was er bringen kann, bestimmt die Straße. Auf einem Trampelpfad kann man mit dem Esel ein bisschen Gepäck transportieren. Aber auf einer achtspurigen Autobahn, da können diese großen Euro-Trucks fahren. Und die können richtig was laden, die können richtig was rüberbringen. Wir machen Bahn für Gott. Wie? Durch das Opfer der Dankbarkeit. Wenn du nicht weißt, was du zu beten hast, fang an, Gott zu danken. Denk an all das, was Gott in deinem Leben getan hat. Und wenn du damit fertig bist, dann denk daran, wie Gott selber ist. Und danke Gott dafür, dass Gott so ist, wie Gott ist. Dank Christus für seine Demut, für seine Barmherzigkeit, für seine Gerechtigkeit, für seinen unbändigen Hass auf das Böse. Wir danken Gott für wer er ist. Das ist ein wichtiger Teil unseres Gebetslebens. Nur ein paar von den praktischen Hinweisen, die du hier bekommst, wenn du die nutzt, reichen aus, dass du mit Sicherheit 15 Minuten füllen kannst. Niemand wird sagen können nach diesem Teaching, ja, 15 Minuten, aber was soll ich jetzt beten? Du hast genug zu beten, wenn du anfängst, diese Dinge zu tun. Und wenn du jeden Tag nur 15 Minuten betest, ich sage dir, nach ein paar Wochen wird etwas anfangen zu passieren und du sagst, ich brauche eine halbe Stunde. Ich will da tiefer rein, ich will mehr, ich spüre, etwas zieht mich, etwas ist da, ich will mehr. Und ehe du dich versiehst, brauchst du eine Stunde. Und du sagst, also ich muss von Zeit zu Zeit mal ganz raus und muss mal einen Tag machen mit Gott, ganz alleine. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst, weil er dich zieht. Ja, aber wir fangen klein an und jeder kann 15 Minuten Zeit haben mit Gott, jeder. Das kannst du jedem Neubekehrten erzählen. Und du sagst ihm, so fängst du an, du dankst Gott für wer er ist und was er tut. Und was er vorhat, und da ist gleich der nächste Punkt, wir ehren das Wort Gottes. In deinen Gebeten ehre das Wort Gottes. Gestern haben wir schon gelesen, Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Gott belebt dich durch seine Ordnungen. Bevor du das erlebst, musst du das glauben. Deswegen dankst du dafür. Deine Ordnungen sind wunderbar. Deine Ordnungen beleben mich. Deine Ordnungen tun mir wohl. Da kommst du raus aus dieser verkehrten Prägung, von der ich gestern schon sprach, wo Gehorsam so emotional negativ besetzt ist. Die Ordnung Gottes kommen aus lauter Güte. Es gibt keine bessere Lebensweise als die Ordnung Gottes. Das ist, wo der Segen ist. Das ist, wo Gott zu finden ist. Das ist, wo wir in das hineinkommen, was er für uns hat. Und wir denken nach über die Ordnung Gottes. Wir denken nach über die Gebote. Bete die Gebote. Sag Gott, du gebietest, dass ich andere höher achten soll als mich selbst. Und dann sei ehrlich, sag, also ich habe eigentlich keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja? Aber du wirst mir helfen, du wirst mir zeigen, du wirst mir erklären. Du wirst mir die Augen auftun. Ja? Und wir beten die Ordnung Gottes. Wir erklären, dass Gott diese Ordnung gesetzt hat. Wir sagen, Gott, du bist gerecht, du darfst sagen, was du willst. Und deine Ordnungen sind perfekt. Und du motivierst mich, du überzeugst mich und ich lege mich fest, das soll mein Leben prägen. Lass uns anfangen, uns zu verbinden mit den Ordnungen Gottes. Und wir sagen, das wird mein Leben kennzeichnen. Diese Dinge werden zu sehen sein. Diese Dinge werden mein Leben prägen. Ich wähle diese Dinge. Von den Betern, die das Haus des Gebetes für die Nationen bilden, in Jesaja 56 wird es gesagt, sie wählen, woran Gott gefallen hat. Wenn Gott Demut wichtig und gut findet und wir haben null Ahnung, was Demut ist, können wir trotzdem sagen, du willst, dass deine Leute demütig sind. Du willst, dass ich demütig werde und dass ich Demut lerne. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich mache schon mal fest, ich will das haben in meinem Leben. Warum? Nicht, weil ich das so interessant finde, sondern weil ich weiß, du willst es. Und wenn du es willst, ist es gut für mich. Und deswegen wähle ich das. Ich wähle, woran Gott gefallen hat. Und erst wenn du Demut wählst, wird der Heilige Geist kommen und anfangen, dir zu zeigen, was das bedeutet. Solange das für uns kein interessantes Thema ist, solange wir nicht sagen, das muss in mein Leben hinein, warum soll der Heilige Geist uns unterrichten? Er gibt keine theoretischen Lektionen. Er hält keine akademischen Vorträge, dass wir sagen, das war ein schöner Vortrag über Demut. Das interessiert den Heiligen Geist nicht. Er sucht Menschen, die in das Bild Christi umgestaltet werden wollen. Und die lehrt er auf eine ganz praktische Art und Weise. Und er gibt Schritte und er gibt Anweisungen und sagt, so kannst du dich demütigen. Und das ist, was jetzt dran ist. So, das Wort Gottes. Wir danken Gott für sein Wort. Wir zählen immer wieder auf. Gestern habe ich schon über den Glauben an das Wort Gottes gesprochen. Wir zählen auf, was das Wort Gottes bedeutet und was es ist und wie es wirkt. Das ist eine kleine mentale Hürde für manche, die sagen, ja, warum soll ich Gott sagen, wie wunderbar sein Wort ist und was sein Wort tut? Das weiß er doch alles schon. Hier ist ein Geheimnis. Gebet ist niemals dazu da, Gott mit neuen Informationen zu versorgen. Es geht nicht darum, Gott etwas zu erzählen, was er noch nicht wusste. Sondern es geht darum, dass wir uns festmachen. Unser Herz wird etabliert, indem wir vor Gott sagen, das ist dir wichtig und das ist mir auch wichtig. Und ich danke dir, dass dein Wort ein Licht ist, dass dein Wort eine Waffe ist, dass dein Wort meine Nahrung ist. Wir machen uns eins mit Wahrheiten. Im Gebet wird Wahrheit in unsere Herzen hineingeschrieben. Indem wir uns dazu erklären, indem wir es ergreifen, indem wir es erwählen, indem wir uns dazu stellen, indem wir uns festlegen und sagen, das werde ich lernen und das wird in mein Leben hineinkommen. Studiere einmal in den Psalmen, nimm deine Konkordanz und nimm mal diese kleine Phrase, ich will. Und dann studiere mal die Psalmen. Und dann wirst du feststellen, wie viele Male in den Gebeten das vorkommt. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber mein Computer hat mir das gezählt. Und ich glaube, es waren 44 oder 46 Mal. Ich will, und das sagt er zu Gott. Ich will mich in dir freuen. Das ist auch eine ganz witzige Aussage. Hast du schon mal einen Heiden reden hören? Ich will mich freuen. Das wird nie ein Heide sagen. Wenn die sich freuen, freuen die sich. Und wenn sie sich nicht freuen, die würden nie auf die Idee kommen, ich will mich freuen. Das gibt es überhaupt nicht. Aber Christen reden so. Weil sie verstanden haben, bevor göttliche Gefühle freigesetzt werden, müssen Hingabe und Entscheidungen und Wertschätzung ausgedrückt werden und wir wählen etwas. Die Freude am Herrn wird nicht zunehmen, wenn wir sie nicht wählen. Psalm 9, ich will mich in dir freuen. Wir treffen Entscheidungen vor Gott und wir sehen Gott, wie er wirklich ist. Und wir wissen einfach, er glaubt uns. Viele Leute haben ein Problem mit Glauben. Und sie machen Festlegungen, sie erklären, was sie wollen. Und das schlechte Gewissen und ihre Versagen der Vergangenheit sind immer noch lebendig und geben Kommentare. Und du sagst, Gott, ich will ein reines Leben führen. Und deine Vergangenheit steht auf und sagt, das glaubst du aber selber nicht. Und solange wir hin und her gerissen sind zwischen dem Ich will und diesem Widerspruch, kommen wir nicht vorwärts. Diese Stimme muss zum Schweigen gebracht werden. Und Gott tut das. Und Gott gibt uns Waffen. Dinge, die uns zurückziehen. Dinge, die uns anklagen. Dinge, die uns runterziehen, zum Schweigen zu bringen. Und wir müssen und wir sollen und wir dürfen glauben, dass Gott uns glaubt. Das ist ein anderes schönes Thema. Da bräuchte ich jetzt noch Zeit zu. Das lasse ich jetzt beiseite. Aber das ist eine wichtige Sache. Gott glaubt dir. Wenn du, woher weißt du das? Die Liebe glaubt alles. Wenn du sagst, Herr, so ehrlich, wie ich nur sein kann, ich will das lernen, ich will aus dieser Sache raus, ich will da hinein. Gott sagt, ja, ich glaube dir und ich werde dir helfen. Solange du dich verklagt fühlst, solange du das in dir hast, und das glaubst du ja selber nicht, du wirst nicht Fortschritte machen können. Das muss zu Ende kommen. Ich will noch ein bisschen weitergehen. Ich weiß, ich gehe heute lang, aber denkt dran, das ist die letzte Botschaft. Und dann könnt ihr das alles durchstudieren und ich gebe euch auch das Konzept an, wenn ihr das haben wollt. Und habt dann die Schriftstellen und da ist noch so viel mehr drin, als ich jetzt hier erwähne. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wir beten die Gebete der Bibel. Jesus hat die Jünger gelehrt und hat ihnen ein bestimmtes Gebet gegeben, wobei ich nicht glaube, dass es so ist, dass wir dieses Gebet auswendig und monoton irgendwie im Chor runtersprechen sollen, als Teil eines Gottesdienstrituals, sondern ich glaube, dass es einfach die Überschriften sind. Ja? Und wie beginnt es? Vater, unser Vater. So, dann rede mal zu Gott darüber, was du weißt, was die Bibel und was Jesus offenbart hat über den Vater und wie der Vater ist und dass er verständnisvoll ist und dass er sich erbarmt und dass er dir hilft und dass er Verantwortung übernimmt und dass er alles weiß und dass er sich um alles kümmert, dass er deine Haare gezählt hat und all diese wunderbaren Dinge, die da beschrieben sind in der Bibel. Komm, weiß nicht, ob Schweizer auch so funktional denken, Deutsche denken ganz funktional. Ja, wofür soll das gut sein? Dass Gott meine Haare zählt, also das ist ja wohl. Ja? Es ist einfach ein Ausdruck, dass Gott sich um jedes Detail kümmert. Er hat dein Leben geplant. Er hat alles geplant, wo du wohnen wirst, wen du heiraten wirst, wo du arbeiten wirst, welchen Dienst du haben wirst, wie einfach dein Leben verläuft. Er hat alles geplant. Das ist schon fix und fertig. Und er sagt, ja, aber ich liebe das so, mich mit dir zu beschäftigen. Na, was kann er noch machen? Okay, dann zählt er die Haare. Verstehst du? Einfach nur, damit er einen Grund hat, sich mit dir zu beschäftigen. Bei manchen ist er schneller fertig. Ja. Und du sagst dem Vater, was das Wort sagt, über wie der Vater ist. Und du sagst, so bist du auch zu mir und so werde ich dich erleben. Und ich habe ein Recht, dich so zu erleben. Vielleicht du hast noch nie die wohltuenden Arme des Vaters erlebt. Sei nicht frustriert, sei nicht traurig, verdamm dich nicht, sondern sag, mein Gott ist so und so werde ich ihn erleben. Und der Vater hat ein brennendes Interesse daran, dass ich ihn so erlebe. Sein Interesse, dass ich seine Liebe erlebe, ist größer als mein Interesse. Er will das. Und weil er das will und weil ich ihm dazu Gelegenheit gebe, wird es passieren. Wenn heute nicht, dann morgen. Und wenn morgen nicht, dann übermorgen. Und wenn er meint, bei mir ist ein ganz spezieller Weg dran irgendwie, na dann meinetwegen erst in einem Jahr, das ist mir egal, es wird passieren. Ich tue das sowieso diese Dinge nicht, weil ich die jetzt mal ausprobiere. Sondern ich tue sie, weil sie richtig sind und ich werde sie tun bis an mein Lebensende. Wenn du sagst, tolles Teaching, ich probiere das mal eine Woche aus, kannst du vergessen. Da wird überhaupt nichts passieren. Eine Woche lang hält das Fleisch in Unterstützung mit dem religiösen Geist stand. Und da passiert null. Und dann sagst du, das Teaching funktioniert auch nicht. Aber wenn du sagst, ich tue es bis an mein Lebensende, bist du nicht mehr durch Gefühle erpressbar. Verstehst du das? Wir werden so schnell durch Gefühle erpresst. Wir wollen beten und die Gefühle sagen, du, heute ist ein schlechter Tag zum Beten. Es ist so ein Druck, es ist so ein Widerstand. Du brauchst jetzt nicht zu beten. Und wenn du jetzt betest, du würdest sowieso nur aus dem Verstand beten und da würden diese Gebete sowieso nichts bewirken. Also die kannst du gleich sein lassen. Lass mich das hier einmal sagen. Ungesalbte Gebete, die du bringst, weil du dich hingegeben hast, Gott zu suchen, sind extrem wichtig. Und sie machen Gott große Freude, weil du damit beweist, dass Gott dir wichtig ist. In einer Konferenz, wo der Heilige Geist frei fließt und wo die Gegenwart Gottes bis in die Toiletten im Übermaß vorhanden ist, da in der Gegenwart Gottes zu beten und sagen, oh Gott, du bist so wunderbar, das ist so easy, das kann doch jeder. Aber du alleine zu Hause und die Zimmerdecke senkt sich auf 1,50 Meter und es ist alles total bedrückend und alles frustrierend. Da zu beten, das macht Eindruck. Ich stelle mir das so vor, Gott sagt zu den Engeln, kommt mal her, guck dich mal an, mein Sohn. Totales Druck da unten heute und der betet. Der schmeißt nicht das Handtuch, der sagt nicht wie anderen, oh, heute kann man nicht beten, versuche ich morgen nochmal. Der betet, der müht sich ab, das fällt ihm nicht leicht, aber der betet. Guck mal, wie der mich lieb hat. Aufschreiben den Mann, scharf beobachten, der wird noch was. Amen. Gott beobachtet Menschen mit dem Wunsch, sie zu befördern. Und du betest dich durch die Wüste und denkst, meine Güte, was mache ich hier? Und Gott hat schon einen wunderbaren Plan. So lass dich niemals belügen, dass ungesalbte Gebete, die du nicht als tief, als lebendig, als erfrischend empfindest, dass die nichts bewirken. Lass dich nicht belügen. Ungesalbte Wüstengebete sind extrem wichtig. Extrem wichtig. So, wir beten die Gebete der Bibel. Vater, da brauchst du schon 10 Minuten, wenn du nur einmal ein bisschen über den Vater betest. Geheiligt werde dein Name. Dann denkst du über den Gott, der durch Heiligkeit, durch Reinheit geehrt wird und der durch Sünde gekränkt und beleidigt wird. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und schon alleine nur mit dem kannst du deine Viertelstunde füllen. Und dann gibt es so viele andere Gebete. So, du kannst variieren, du musst nicht immer das Gleiche tun. Du kannst Epheser 1,15 beten, ein so wichtiges Gebet, was einfach dazu führt, dass geistliche Realitäten uns geoffenbart werden. So viele Dinge, so viele Gebete. Kolosser 1, Vers 9, ganz ähnlich wie Epheser 1, 15 und so weiter. Du erklärst den Willen Gottes über deinem Leben. Du erklärst, das ist, was Gott will und das ist, was ich haben werde. Gestern oder wann habe ich gesprochen über Johannes 17, 24. Christus sagt, er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Er will das. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber er will es. Wenn er es will, will ich es auch. Fertig. So fangen wir an. Ohne irgendeine Substanz, ohne irgendein Gefühl, ohne irgendetwas, was uns belebt. Einfach nur aus Entscheidung heraus. Entscheidung ist so wichtig, sonst wäre nicht so viele Male dieses Ich will in den Geboten. Dann ein anderer Punkt, das Gebet der Hingabe. Wir haben schon einmal erwähnt, Psalm 19, Vers 15, lass die Reden meines Mundes, das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 139, erforsche mich, prüfe mich, erforsche mich, prüfe mich. Schon mal das gebetet? Gefährliches Gebet. Eieiei. Was bedeutet das? Das heißt nicht, dass Gott sagt, okay, dann wollen wir mal forschen. Er hat schon geforscht, er weiß alles. Aber er macht uns bewusst, was er schon immer gesehen hat. Und er tut das in Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen, damit wir nicht zu sehr in Traurigkeit fallen und damit wir immer noch glauben können, wir sind geliebt. Dass wir irgendwie einfach in dieser Annahme bleiben. Und wir können uns immer daran erinnern, mit Sicherheit hatten wir zum Zeitpunkt der Bekehrung einen schlimmeren Zustand als heute. Kannst du das von dir sagen? Wenn du auch noch nicht viel Fortschritt gemacht hast, aber zum Zeitpunkt der Bekehrung sah es mit dir schlimmer aus als heute. Und da hat Gott Ja gesagt zu dir. So, warum soll sich das ändern? Gott hat Ja gesagt, als ich in dem schlimmsten Zustand war, als ich sein Feind war, als ich ihn verachtet habe. als ich ihn ins Gesicht gespuckt habe. Da hat Gott zu mir Ja gesagt und mich angenommen. Ja. Und so wie wir Christus angenommen haben, so sollen wir in ihm wandeln. Wie hat er mich angenommen? Ohne Rücksicht auf meine Werke. Ohne Rücksicht auf meinen Zustand. So hat er mich angenommen und so soll ich jetzt auch wandeln. Dieses ganze krankhafte Analysieren und sich was vormachen und sich anklagen und so weiter, das ist alles etwas, was Gott nicht gefällt. Das sind eigene fromme Werke, mit denen Gott nichts zu tun hat. Und er möchte nicht, dass wir sie tun. Er überführt uns. Und er zeigt uns auch, ob Götzen da sind. Das heißt, da können Götzen sein, wir haben gar keine Ahnung. Und der Beter sagt, Gott, du musst mir zeigen, ob ich auf dem Weg eines Götzen bin. Das ganze Thema Götze wird in den kommenden Jahren für die Gemeinde noch sehr interessant werden. Sehr interessant werden. Unsere ganze Vorstellung werden sich verändern. Wir werden Offenbarung darüber bekommen, was Paulus meint, wenn er sagt, Kolosser 3, Habsucht ist Götzendienst. Wir leben in einer der götzendienerischsten Kulturen, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Du denkst in Indien, das Götzendienst. Der schlimmste und massivste Götzendienst ist hier in der westlichen Kultur. Und weil wir darüber blind sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch alles in der Gemeinde ist, sehr groß. Und wenn Gott dir die Augen auftut, dann siehst du es. Wie wir Millionen in Tempel investieren. Und für 30 Euro kannst du einheimische Missionare in Asien unterstützen. Für 30 Euro im Monat kannst du jemanden da mit einem Fahrrad losschicken und der macht da Dörfer-Evangelisation. Und wir stecken hier Millionen in unsere Tempel. Lieben, wir sind nicht erfüllt von dem, was Gott erfüllt. Und wir werden ihn kennenlernen, wir werden Buße tun und wir werden die Götzen raustun aus unserem Leben. Uns geht es so gut wie niemandem sonst. Und immer noch sind wir bemüht, unseren Standard zu erhöhen und noch besser und noch komfortabler ausgestattet zu sein. Das Gebet der Hingabe. Oder so diese kleinen Gebete. Herr, ich gehöre dir. Ich will deinen Willen tun. Hilf du mir. Öffne mir die Augen. Zeig du mir. Hilf mir, dass ich dich nicht betrübe. Oder ein gutes Gebet. Gib mir das Herz eines Dieners. So, das sind so, manchmal, der Heilige Geist gibt uns selber Gebete, kleine Gebete. Schreib das auf. Und bete diese Gebete immer wieder. Er gibt dir die nicht für einmal, sondern das sind Langzeitprojekte, die kannst du über viele Jahre oder Jahrzehnte beten. Und je mehr du das tust, umso mehr wird dir das etwas bedeuten. Hab keine Angst davor. Vielleicht denkst du, ja, irgendwie, das klingt ja so katholisch aus einem Gebetsbuch. Jetzt bete ich Gebete. Vom Heiligen Geist eingegebene Gebete. Aus der Bibel oder direkt inspiriert, haben eine große Macht. Und scheue dich nicht, die gleichen Gebete immer wieder zu beten. Bete das, was Gott dir gegeben hat. Bete die Psalmen. 119. Was für ein Psalm. Es geht nur um die Beziehung zum Wort. Wie er das Wort schätzt, begehrt, sich darüber freut, wie wichtig ihm das ist. Ein ganzen Psalm lang, nur über das Wort Gottes. So, wir können diese Dinge beten. Wir können das vor Gott bringen. Und wenn wir das tun, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, wir schauen zurück nach einem Jahr und wir sehen Veränderungen. Wir werden sensibler für Gott. Wir erleben mehr den Heiligen Geist. Gott redet klarer zu uns und wir verstehen mehr, worum es geht. Unsere Gebetslast wird größer werden für die Gemeinde und auch für die Welt. Und wir sind mehr beteiligt in den Taten Gottes. Und unser Leben wird reicher und reicher und reicher. Weil wir nicht mehr für uns leben, sondern Teil von etwas Gewaltigem sind. Teil davon sind einfach, dass Gottes Herz befriedigt wird und dass Gottes Sehnsucht erfüllt wird. Wir werden mit anfangen zu kämpfen, was viele überhaupt nicht verstehen und auch nicht leben, weil sie es nicht verstehen, dass Christus wiederkommt. Die Aufgabe der Gemeinde ist, das Kommen Christi zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Und deswegen hat Mission zu den Unerreichten einen so wichtigen Punkt. Weil bevor die Unerreichten nicht erreicht sind, wird Christus nicht wiederkommen. Das Evangelium des Reiches allen Nationen bis an die Enden der Welt. Und dann wird das Ende kommen. Erst dann. Und ich wage zu sagen, einer Gemeinde, die sich nicht engagiert in Weltmission, die sich nicht engagiert in dem Ziel, die Unerreichten zu erreichen, wird zunehmend mehr in Schwierigkeiten kommen und wird zunehmend mehr in den Fluch kommen und Mangel kommen und in Probleme kommen. Gott will Gemeinden, mit denen er arbeiten kann. Gott will Gemeinden, die erfüllt sind von dem, was ihn erfüllt. Die nicht ihm im Wege stehen und ihn behindern, sondern die ihm helfen und die mit ihm kooperieren. Und da, wo wir wählen, was Gott schon gewählt hat, ist immer der Segen. Ist immer der Segen. Und eine kleine Gemeinde von 50 Leuten kann etwas tun, um dieses Projekt, die Unerreichten zu erreichen, voranzutreiben. Eine kleine Gemeinde kann etwas tun. Ein Missionar in Asien für 30, 50 Euro im Monat. Das kann jeder Hauskreis. So komme ich zum Schluss. Ich war heute lange, das weiß ich, aber Werner hat mich ausdrücklich dazu ermutigt, so wenn ihr damit Fragen habt, wendet euch vertrauensvoll an ihn. Vater, wir danken dir, dass du unser Gebetsleben bereicherst, dass du unser Gebetsleben tief machst, dass du uns hilfst, ein Herz zu bekommen und dich zu erkennen, dass du unsere Fähigkeit, dass wir uns freuen können an dir, steigerst. Danke für neue Dimensionen deiner Gegenwart. Egal wie kalt und stumpf und gleichgültig und unempfindsam unser Herz heute ist, wir werden diese Schritte gehen. Wir öffnen uns für dein Wort, wir öffnen uns für deine Gegenwart. Wir glauben dir, dass wir auf dich sehen können. Wir glauben dir, dass du nahbar bist, nicht ferne irgendwo, sondern nah bist. Und wir dürfen dir ganz nahe kommen und du zeigst dich uns. Und wir werden verändert und wir werden lernen, unser Herz dir zu geben. Und du tust ein mächtiges Werk an unseren Herzen. Wir werden dich mehr und mehr lieben, weil deine Gnade in uns mächtig ist. Und ich danke dir dafür. Und ich segne jeden, der das gehört hat und der durch deinen Geist motiviert wird, diese Dinge die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu praktizieren. Und die Frucht wird sein, wir sehen dich und wir lieben dich. Und wir sagen, du bist so wunderbar. Halleluja. Amen. 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 Seid gesegnet.